Folge 113. Ketoazidose bei gesunden Menschen. Ist das möglich?
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Daniela Pfeiffer hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht, der seit einiger Zeit die Runden in diversen Facebook-Gruppen macht, also in vor allem Keto- und Low-Carb-Facebook-Gruppen, und der auch zu Verunsicherung und Verwirrung führt. Und es handelt sich bei diesem Artikel um eine Case-Study, also eine Fallstudie aus dem Jahr 2015. Und die Studie wurde im Journal of Medical Case Reports publiziert. Der Artikel war Ketoacidosis associated with low-carbohydrate diet in a non-diabetic lactating woman, a case report. Also Ketoacidose im Zusammenhang mit einer kohlenhydratreduzierten Diät bei einer nicht-diabetischen stillenden Frau. Eine Fallbeschreibung. Das hat natürlich zu großer Aufregung geführt, denn wer sich auch nur kurze Zeit im Bereich der ketogenen Ernährung irgendwie aufhält, beziehungsweise mit der LCHF-Ernährung beschäftigt oder dieser folgt, der wird unweigerlich mit dem Begriff der Ketoazidose konfrontiert werden. Die Ketoazidose ist praktisch das Schreckgespenst, das auftaucht, wenn Ärzte Ketose hören. Und vielleicht bevor ich auf den Fall eingehe und warum das so aufregend ist, möchte ich ganz kurz erklären, was Ketoazidose eigentlich ist, dass wir mal die Begrifflichkeit kennen. Also Ketoazidose ist ein lebensgefährlicher Stoffwechselzustand, der durch einen lang anhaltenden und absoluten Insulinmangel verursacht wird. Durch diesen Insulinmangel können die Zellen keine Glucose aufnehmen und das Gehirn nimmt es als akuten Energiemangel wahr. Daraufhin werden Adrenalin, Noradrenalin und andere Antagonisten zum Insulin ausgeschüttet und das wiederum führt zur Freisetzung von Fett aus dem Fettgewebe und zu einer ungebremsten Ketonkörperbildung. Insulin wirkt normalerweise nämlich auch hemmend auf die Ketonkörperproduktion. Darum ist praktisch das, was man auch in den LCHF-Büchern liest oder in Keto-Büchern liest, ist die Aussage, Menschen, die Insulin produzieren, können nicht in eine Ketoazidose gelangen. Und das wird eben dadurch erklärt, weil die Ketonkörper selbst eine Insulinantwort stimulieren. Das heißt, das unkontrollierte Ansteigen der Ketonkörper im Serum wird durch ein sogenanntes negative Feedback-Loop kontrolliert. Die Ketonkörper, Beta-Hydroxybutyrat und Acetoacetat, stimulieren eben ihrerseits dosisabhängig die Produktion von Insulin. Sozusagen, Insulin ist niedrig, weil keine Nahrung aufgenommen wird. Ketonkörperproduktion wird stimuliert, Ketonkörper steigen bis zu einem gewissen Punkt und dann stimulieren sie selbst die Ausschüttung von Insulin, die wiederum die Ketonkörperproduktion hemmt. So der normale Verlauf oder so die normale Kontrolle dieses Zustandes. Bevor ich auf die Studie selbst eingehe, möchte ich ganz kurz ein paar Möglichkeiten erklären, wie es zu einer Ketoazidose, also zu einem unkontrollierten Ansteigen der Ketonkörper im Blut kommen kann und vor allem zu einem sehr, sehr hohen Ansteigen. Vielleicht gleich vorab, dass wir wissen, von welchen Werten wir da sprechen. Die nahrungsinduzierte Ketose geht ja von 0,5 Millimol bis 6, 7, 8 Millimol pro Liter. Und die Ketoazidose beginnt eigentlich bei 15 Millimol pro Liter. Also, welche Ursachen für Ketoazidose gibt es? Da ist einmal das, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, die diabetische Ketoazidose. Das heißt, die häufigste Ursache für eine Ketoazidose ist ein entgleister Diabetes. Und davon sind vor allem Typ-1-Diabetiker und insulinpflichtige Typ-2-Diabetiker betroffen. Also der relative oder absolute Insulinmangel mit erhöhten gegenregulatorischen Hormonen, vor allem Glucagon, aber auch die Katecholamine, die ich vorhin angesprochen habe, Wachstumshormon und Cortisol, stimulieren die Lipolyse, weil eben der Körper glaubt, es beherrscht ein Energiemangel, weil durch das fehlende Insulin die Glucose nicht in die Zellen aufgenommen werden kann. In weiterer Folge kommt es dann zur Herstellung von Acetylcoenzym A aus Fettsäuren. Die große Menge an erzeugten Acetylcoenzym A übersteigt die Kapazität des Tetratzyklus und der Überschuss wird auf die Ketonkörperproduktion überführt. Das heißt, also es wäre ein Ketonkörper gemacht. Das führt zu zu einem unregulierten Anstieg von Ketonkörpern im Blut. Und weil einfach das Insulin nicht da ist, um die Ketonkörperproduktion praktisch wieder einzudämmen, steigen die weiter und weiter und weiter und wir landen in dieser Ketoazidose. Eine weitere Möglichkeit ist die alkoholische Ketoazidose. Der Alkohol hemmt die Gluconeogenese und die Oxidation von freien Fettsäuren in der Leber. Alkoholmissbrauch ist dann zusätzlich natürlich oft auch mit einer Mangelernährung verbunden und auch entleerten Glykogenspeichern. Oft auch andere metabolische Stressoren, die dann zu dieser alkoholischen Ketoazidose führen. Es gibt noch bisschen sozusagen weniger häufigere Situationen, in denen eine Ketoazidose auftreten kann. Zum Beispiel die Salicylatvergiftung. Salicylat- oder Aspirinvergiftung wird sie auch genannt, kann akut oder chronisch auftreten. Das heißt, wenn man akut sehr, sehr große Mengen an Salicylaten aufnimmt oder über längeren Zeitraum große Mengen zu sich nimmt, dann kann die eintreten und die Azidose entsteht durch mehrere Mechanismen. Einerseits durch das Uncoupling der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung, was zu einem Wechsel auf anaerobe Glykolyse führt und einem Anstieg von Laktat und somit zu einer Laktatazidose, also nicht die Ketoazidose, aber auch eine Azidose und zwar eine Laktatazidose. Auf der anderen Seite erhöhen Salicylate auch die Fettfreisetzung und das kann dann dazu beitragen, dass dann auch vielleicht mehr Ketonkörper produziert werden und des Weiteren kann die Salicylsäure per se, wenn sie in großen Mengen eingenommen werden, auch zu einer Azidose führen. Also hier mehr über Umwege die Azidose. Und dann gibt es natürlich angeborene Stoffwechselstörungen, auf die möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber es gibt angeborene Stoffwechselstörungen, die die Entstehung einer Ketoazidose begünstigen. Aber wenn man eine solche schwere Stoffwechselstörung hat, dann wüsste man das, weil dann schon in frühester Kindheit solche Episoden schwerer Azidosen passieren oder vorkommen. Jetzt zur Fallstudie selbst. Und zwar möchte ich Sie ganz kurz erklären, wer da präsentiert worden ist. Die Fallstudie beschreibt eine 32-jährige Frau, die ihren 10 Monate alten Sohn stillt. Sie hat angegeben, eine LCHF-Diät begonnen zu haben und nach 10 Tagen wird sie mit Übelkeit und Erbrechen ins Spital eingeliefert. Der Blutzucker war bei 70 Milligramm pro Deziliter und Ketonkörper im Serum waren bei 7,1 Millimol pro Liter. Also kurz, wenn wir dran denken an die Werte, die ich vorhin gesagt habe, noch relativ weit weg von einer Ketoazidose, wie sie eigentlich in der Literatur definiert ist. Nichtsdestotrotz ist es eher eben schlecht gegangen und das muss man natürlich auch respektieren. Die Behandlung war wie folgt: Es wurde intramuskulär Vitamin B injiziert, Glukoseinfusionen und Insulin hat es gegeben, und zwar 4 Einheiten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Die Frau wurde dann nach 3 Tagen entlassen. Außerdem wurde ein Diabetes mellitus ausgeschlossen durch diverse Laboruntersuchungen, wie zum Beispiel C-Peptid und HbA1c sowie Antikörpermessungen. Die Forscher kommen dann, oder die Autoren des Artikels kommen dann zu dem Schluss: Es gab keinen Hinweis auf Drogenmissbrauch, auch das kann so etwas begünstigen, kein Hinweis auf eine gestörte Nierenfunktion. Die Diagnose lautet Ketoazidose durch Hungern. Und eben im Originaltext: The lack of other possible explanations supported the primary diagnosis, ketoacidosis due to starvation. So, was lernen wir jetzt aus dem Fall? Kurz nochmal, ich habe es eben schon angesprochen, Ketonwerte von 7,1 Millimol pro Liter, das kann man schon durch nahrungsinduzierte Ketose erreichen. Allerdings spricht man von der Ketoazidose eigentlich erst ab Werten von 15 Millimol pro Liter oder größer. Nichtsdestotrotz, wie man sieht, es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen auch gesunde Menschen mit normalem Insulin, mit einer normalen Insulinproduktion, einen sehr, sehr großen Anstieg an Ketonkörpern erfahren können. Und manche Menschen reagieren mit Unwohlsein, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Fälle von Ketoazidose ohne Diabetes sind aber sehr, sehr selten. Und in diesem Paper ist auch die erste Beschreibung, die irgendwie in einem Kontext mit einer LCHF-Diät erwähnt wird. Inwieweit tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang mit der Ernährung selbst und dem Auftreten der Ketoazidose besteht, das ist reine Spekulation. Denn in allen anderen berichteten Fällen werden immer außergewöhnliche physiologische Stressoren genannt, die sozusagen den gemeinsamen Nenner darstellen und die so eine große Last auf den Stoffwechsel dargestellt haben, und um dann den endlichen Push in Richtung Ketoazidose darstellen. Wie zum Beispiel extremes Fasten, Stillen und Fasten, Infektionen und in einem Fall zum Beispiel eine Magenverkleinerung. Also all das dürfte der Push-Faktor in Richtung Ketoazidose dargestellt haben. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, und zwar, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, es geht um eine Frau, die stillt. Und jetzt machen wir einen Sprung, und zwar in die Nutztierhaltung. Und es gibt einen Fall von Ketoazidose bei Milchkühen, und der heißt Laktationsketose oder Ketoazidose der Milchkuh. Die Ketoazidose bei der Milchkuh ist gut beschrieben, findet man in der veterinärmedizinischen Literatur. Milchkühe produzieren gigantische Milchmengen. Das ist klar. Es wird angenommen, dass Laktationsketose auftritt, weil das Tier während der Laktation oftmals nicht in der Lage ist, eine ausreichende Energieaufnahme und Gluconeogenese zu gewährleisten, um diese wahnsinnige Energielast und wahnsinnige, große Last für den Stoffwechsel überhaupt aufbringen zu können. Ja. Die Milchproduktion während der Laktation ist extrem energieintensiv, was dann zu einer hohen Glukoseausnutzung führt. Wiederkäuer sind auf hepatische Gluconeogenese als Glukosequelle für die Milchproduktion angewiesen. Wenn eine ausreichende Energieaufnahme und Gluconeogenese nicht aufrechterhalten werden kann, dann ergibt sich ein hypoglykämischer, also ein Unterzucker und ein hypoinsulinämischer Zustand. Genau wie bei Menschen stimuliert dies den Abbau von Fettgewebe, die Erhöhung der Substratverfügbarkeit und die Ketonbildung. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Menschen. Die Laktationsketose bei Menschen ist extrem selten, kann aber auftreten. Die Entstehung einer solchen Ketoazidose hat ihren Ursprung in einer energetischen Unterversorgung. Also in allen anderen Fällen, die da in der Literatur beschrieben werden, außer dem einen, die das jetzt in Bezug mit der LCF-Ernährung sehen, war immer eine massive kalorische Unterversorgung das Problem. Fasten und drastische Kalorienrestriktion kann während der Stillzeit tatsächlich gefährlich sein und zu einer Laktationsketose führen. Die Autoren einer anderen Fallstudie kommen zu folgendem Schluss. Während unter normalen Umständen das Fasten höchstens nur milde Azidose verursacht, kann es während der Laktation gefährlich sein. Längeres Fasten in Kombination mit verschiedenen Formen von Stress bringt stillende Frauen in Gefahr für Hungerketoazidose und sollte daher vermieden werden. Das heißt also für uns, dass in dem Fall nicht die LCHF-Ernährung das Problem war, sondern dass die Frau, während sie gestillt hat, versucht hat, eine Diät durchzuführen. Und dass die Folge der Laktationsketoazidose wäre, egal bei welcher Art der Diät, aufgetreten. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass LCHF oder ketogene Ernährung bei gesunden Menschen zu einer lebensbedrohlichen Ketoazidose führen kann. Jedoch können gesunde Menschen unter besonderen Bedingungen, wie ich sie gerade erwähnt habe, eine Ketoazidose erleiden. Solche Bedingungen wären eben extremes Fasten, kombiniert mit Infektionen, Laktation, vielleicht Operationen, die dann einen besonderen Stress darstellen. Stillende Frauen haben einen sehr, sehr hohen Energiebedarf. Und aus diesem Grund ist das Durchführen jeglicher kalorienrestriktiver Diät eindeutig zu vermeiden. Ich hoffe, dieser kurze Beitrag hat dir gefallen. Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.